Dear Malim Yar, schickt die Organization of North American Nations Tennis Associations Junior Division in diesen chemiegeplagten Zeiten einen jungen Toxikologen mit seidigem Maisfaserhaar, glatter, breiter Knopfnase und blauem ONANTA-Blazer. Um allen akkreditierten Tennis-Akademies Urinproben aller 11 zu sammeln, die sich ihren Altersgruppen kontinental mindestens auf Rang 64 platziert haben. Junioren-Wettkampftennis hat eine gute, sauber Spaß zu sein. Man schreibt Oktober im Jahre der Inkontinenz Intervention.
Ein beeindruckender Prozentsatz der Jugendlichen an der ITA befindet sich auf den ersten 64 Rängen ihrer Ligen. Am Urinprobentag bilden sie zwei lange Schlangen, die sich von den Umkleiden über die Treppe und dann isopisch und gemischtgeschlechtlich durch das Foyer des GEM-Verwaltungsgebäude der ETI mit einem königsblauen Velourteppich, der Holztäfelung und den großen Trophäen- und Abzeichenvitrinen ziehen. Es dauert etwa eine Stunde, bis man von der Mitte der Schlange zu den Kabinen in den eigengeschlechtlichen Umkleiden gelangt, wo entweder der blonde junge Toxikologe oder bei den Mädchen eine Schwester, deren extrem spitz zulaufender Haaransatz ihr praktisch die Stirn über dem quadratischen Gesicht spaltet. Plastikbecher mit blassgrünen Deckeln und weißen Heftpflasterstreifen mit säuberlich aufgedruckten Angaben zu Name, Monatsrang 15.10 GDIU und MFTA in 6-Punkt-Schrift verteilt. Schätzungsweise ein Viertel der platzierten Spieler über, sagen wir mal, 15 Jahren an der Enfield Tennis Akademie besteht kein nordamerikanischen GCMS-Standard-Urintest.
Anmerkung 52. Die Messauswertung mit Hilfe von Gaschromatographen, Massenspektrometern, bedient sich der radioaktiven Bestrahlung und einer Auszählung positiver Ionen durch einen Spektrometer. Firmen und Sportkörperschaften bevorzugen diesen Test im mittleren Bereich, der weit preiswerter ist als die Chromosomenanalyse von Haarproben. Dafür aber, sofern die Umweltschutzauflagen für die Hardware gewissenhaft eingehalten werden, umfassender und genauer als die älteren EMIT und AbuScreen RIA-Urintests.
Diese Nachtkunden des 17-jährigen Michael Pimulis sind viermal im Jahr auch seine Tageskunden. Sauberer Urin kostet 10 berichtigte Dollar pro Kubikzentimeter. Holt euch euren Urin. Pimulis und Trevor Exford werden quartalsweise zu Urinverkäufern. Sie tragen die Papierschiffchen der Verkäufer im Baseballstadion. 3 Monate lang sammeln und bunkern sie den Urin der Spieler unter 10 Jahren. Warmen, hellen, unschuldigen Kinderurin, der im nadeldünnen Bächlein plätschert und allenfalls bei einem GM-Test auf Ovomaltine oder Ähnliches durchfallen würde. Und jeden dritten Monat bewirten Pemulis und Exford die isopische und unüberwachte Schlange, die sich bei den langen blauen Velursteppich des Foyers schlängelt, und verkaufen Visinefläschchen mit Urin aus dem uralten Bauchladen heraus, den sie für ein Apfel und ein Ei von einem Würstchenverkäufer am Fenway Park bekommen haben, der nach Ende der Spielzeit von der Hand in den Mund darbte. Einem großen alten Kasten aus mattem, verbeulten Blech mit einem Riemen in den Farben der Socks, den der Verkäufer um den Hals legen kann, um die Hände für das Wechselgeld frei zu haben. Urin. Klinisch steriler Urin. Kochend heiß.
Urin, den ihr stolz mit nach Hause nehmen und euren Leuten zeigen könnt. Trevor Axford kümmert sich um die Finanzen. Pimulis verteilt konisch zugespitzte Visine-Fläschchen mit Kinderurin. Fläschchen, die sich diskret am Unterarm, in Socken oder Slips verstecken lassen. Urinprobleme? Uringlück! Die Analyse der Quartalsumsätze ergibt etwas mehr Urinkunden als Kundinnen. Morgen früh werden die dienstbaren Geister der ETA, Kenkle und Brand oder Dave stürzt immer Harde, der beliebte alte Hauswart, dem nach seiner Narkolepsie-Erkrankung vom Boston College gekündigt worden war, Putzkolonnen irischer Frauen mit geschwollenen Knöcheln aus den Mietskasernen unten am Hügel gegenüber der Comm Avenue oder düster und verschlagen dreinschauende Insassen von Annette House, dem Reha-Zentrum auf der anderen Seite am Fuß des Hügels im alten VA-Krankenhauskomplex. Aggressiv stierende und in aller Regel arbeitsscheue Gesellen, die hier 9 Monate lang die in ihren Behandlungsverträgen festgeschriebenen 32 Wochenstunden Hilfsarbeit verrichten. Dutzende leerer Visine-Plastikfläschchen aus den Papierkörben der Schlaftrakte in das Nest aus Müllcontainern hinter dem Personalparkplatz der ETA kippen, aus denen Mario Incandenza und einige Naivlinge unter den ursprünglichen Urinspende efeben, sie für Pemulis wieder heraussammeln, sterilisieren und in den Bauchladen zurückstellen, unter dem Deckmantel eines spannenden Spiels namens Wer kann in 3 Stunden die meisten leeren Visinefläschchen finden, auskochen und zurückstellen, ohne dass eine Respektsperson was merkt. Dass Mario kolossal schräg fand, als Pemulis ihm vor 3 Jahren die Spielregeln erklärte, auf das er sich inzwischen aber unbändig freut, seit er festgestellt hat, dass er ein geradezu mystisches Gespür dafür besitzt, in den Sedimentschichten gerammelt voller Müllcontainer Visinefläschchen zu finden und in der Regel alle anderen mit links schlägt. Und wenn man Mario Incandenza heißt, dann besorgt man sich die kompetitiven Streicheleinheiten, wo man sie nur kriegen kann. T. Axford bunkert und recycelt die Fläschchen dann und die Verpackungskosten sind gleich null. Pemulis und er lagern den Würstchenbauchladen unter einem ausrangierten Yarmouth-Segel auf der Ladefläche eines gebrauchten Abschleppwagens, den sie gemeinsam mit Hal, Jim Struck sowie einem inzwischen von der ETA abgegangenen und
jetzt für Pepperdine spielenden Typen finanziert, einer Generalüberholung unterzogen und dessen rostige Kette und Abschlepphaken am schrägen Lastkran sie durch eine glänzende neue Kette sowie einen dicken Haken ersetzt haben, der eigentlich nur 2-mal im Jahr zum Einsatz kommt. Einmal im Frühling und einmal im Spätherbst, wenn er beim Ab- bzw. Aufbau der Alvetta-Lunge kurze Zeit und über kurze Strecken Lasten befördert, sowie gelegentlich bei schlimmen Schneestürmen das blockierte Fahrzeug mit Hinterradantrieb eines Schülers oder Angestellten die 70 Grad steile ETA-Auffahrt hochzieht, den sie entrostet und in den stolzen roten und grauen Schulfarben der ETA lackiert haben mit dem komplexen Hoheitszeichen der ONAN. Einem fauchenden Adler in Frontalansicht mit Besen und Desinfektionsspray in der einen Klaue, Ahornblatt in der anderen, Sombrero auf dem Kopf und einem anscheinend halb verspeisten, sternbesetzten Tuch im Schnabel. Als ironischem Siebdruck auf der Fahrertür und dem guten alten Prä-Tevis-Gründungsmotto der ETA, Teotidere possunt, unironisch auf der Beifahrertür prangend, und dessen Gebrauch sie sich teilen, auch wenn Pemulis und Axford kleine Vorrechte genießen. Denn Zulassung und Haftpflichtversicherung des Wagens werden von den Quartalserlösen des Urinverkaufs bezahlt. Hals großer Bruder Mario, der dank einer formellen Genehmigung des Leiters der Zulassungskommission in einem Doppelzimmer mit Hal im Schlaftrakt A im 2. Stock des Genfer GIP wohnt, obwohl er viel zu behindert ist, um auch nur leichtes Freizeittennis zu spielen, der sich aber sehr für die Video- und Filmpatronenproduktion interessiert und sein Schärflein zur ETA-Gemeinschaft als Kameramann beiträgt. Der zuvor vereinbarte Ausschnitte von Wettkampf- und Trainingspartien sowie mit einer Hochgeschwindigkeitskamera Bewegungsabläufe zum späteren Vorspielen und Analysieren durch Stitt und seinen Stab aufzeichnet, filmt die versammelte Schlange die Sozialkontakte und Transaktionen der Urintagslobby mit seiner durch Riemen an Kopf und torokalem Polizeischloss befestigten und per Fußpedal bedienten Kamera und sammelt augenscheinlich Material für eine der kurzen, seltsamen und von ihm selbst beeinflussten Konzeptpatronen, die zu produzieren und mit denen in den Schnitt- und Effekteräumen des verstorbenen Gründers unten abseits vom Haupt-Sub-Gemfer-Tunnel herum zu experimentieren,
die Verwaltung ihm Zeit gewährt. Weder haben Permulis und Exford etwas gegen seinen Film einzuwenden, noch halten sie auch nur abschirmend die Hände vors Gesicht, wenn er die am Kopf befestigte Bolex in ihre Richtung schwenkt. Denn sie wissen, dass letztendlich niemand außer Mario selbst diese Aufnahmen je zu Gesicht bekommen wird und dass er auf ihre Bitte hin mit dem Transformationskompendium seines verstorbenen Vaters die Gesichter der Verkäufer wie ihrer Kunden im Schneideraum zu wellenförmig verlaufenden System fleischfarbener Quadrate grob verpixeln und verzerren wird. Denn Facialbildverzerrungen können den von Mario in der Regel angestrebten konzeptuellen Schrägheitsfaktor welcher Art auch immer sowieso nur erhöhen. Außerdem bringt er bekanntermaßen eine Liebe zu wellenförmig verlaufenden Systemen fleischfarbener Quadrate mit und packt jede Gelegenheit beim Schopfe, sie den Leuten in die Gesichter zu praktizieren. Das Geschäft floriert. Michael Permulis, drahtig, mit scharf gezeichneten Gesichtszügen, am Netz phänomenal begabt, aber im Duell mit echten Tempomachern immer etwa 2 Schritte zu langsam, dafür jedoch ein fulminant offensiver Lobber, ist ein Stipendiat aus der Gegend, nämlich aus Allston, Massachusetts, einem schlimmen Bezirk aus Reihenhäusern, unbebauten Grundstücken, niedrigen, von Griechen und Iren bewohnten Sozialwohnungen, Schotterstraßen, planloser Kanalisation und kommunaler Vernachlässigung, jeder Menge heruntergekommener petrochemischer Leichtindustrie entlang der Spur, einem abgelegenen, für periurbane Agglomerationen vorgesehenen Distrikt. Ein alter Witz in Anfield Brighton lautet: "Küss mich da, wo es stinkt", hat sie gesagt, also bin ich mit ihr nach Allston, wo er seine Fähigkeit entdeckte, im abgeschnittenen Shorts ohne Hemd und mit einem fertig beseiteten Stock Pfadfinder-Tennis zu spielen. Auf vergammelten Teercourts, die die gelben Bälle verfärbten und deren Netze aus Maschendrahtresten von Finipark bestanden, von denen Netzroller in alle Himmelsrichtungen auf die Straßen hinausflogen. Mit 10 Jahren ein Tennis-Wunderkind des Inner City Development Program, mit 11 vom Hügel angeworben, mit Eltern, die nur interessierte, in welcher Höhe die ETA für das Abtreten der Rechte an allen potenziellen zukünftigen Einkünften Vorschüsse zahlen würde. Ein Kavalier beim Training, aber ein Nervenbündel.
Im Turnier haftet Permulis der Ruch an, weit niedriger platziert zu sein, als ihm bei etwas härterer Arbeit zustünde. Denn als Lobber ist er nicht nur der beste eskatonische Schütze der ETA.
Anmerkung 53. Eschaton ist eine für Tenniscourts modifizierte und von realen Teilnehmern gespielte Version des ROM-betriebenen Ernsted eingetragenes Warenzeichen nukleare Katastrophenspiels.
Sondern Stitt hält ihn hier sogar für den einzigen Jugendlichen, der wahrhaft wisse, wie man den Wölle schlägt. Permulis, dessen Familienleben in Prä-ETA-Zeiten eine haarsträubende Angelegenheit gewesen sein muss, vertickt außerdem einem großen Tortensegment des gesamten Junioren-Turnierrundenmarkts kleine Mengen hochpotenter Drogen zu vernünftigen Einzelhandelspreisen. Mario Incandenza gehört zu den Menschen, die im Ausprobieren von Freizeitchemikalien auch dann keinen Sinn sehen, wenn sie wüssten, wie man da rankommt. Er würde es einfach nicht kapieren. Unter der an seinen großen, aber irgendwie verhutzelt wirkenden Kopf geschnallten Bolex-Kamera lächelt er unerschütterlich strahlend und filmt, wie sich die Schlange an den mit Preisen vollgestopften Vitrinen entlangwindet. Evan Pamulis, dessen zweiter Vorname Matthew lautet, hat das höchste Stanford-Binet-Testergebnis aller Zöglinge mit schulischer Bewährungsauflage in der Geschichte der Academy. Herr Incandenzas wackerste Anstrengungen bringen Pamulis kaum durch Mrs. Eyes obligatorische Grammatik-Trias.
Anmerkung 54, das heißt präskriptive Grammatik 10. Klasse, deskriptive Grammatik 11., Grammatik und Bedeutung 12.
Und Soma RLO Shabavs einnehmende Literatur der Disziplin, weil Pamulis, der behauptet, vor seinen Augen stehe jedes dritte Wort auf dem Kopf, ein geborener Naturwissenschaftsfreak ist, dem das für die referenzielle Schwammigkeit und mangelnde Eleganz verbaler Systeme erforderliche Sitzfleisch fehlt. Seine verheißungsvollen und, wie sich herausstellte, leicht dilettantischen Tennisfähigkeiten erreichten früh ihren Gipfel. Eine wirklich dauerhafte Begabung bringt er für Mathematik und Naturwissenschaft mit. Und sein Stipendium ist das heiß begehrte James O. Incandenza Geometrische Optik-Stipendium, das immer nur an einen Schüler vergeben wird, das nicht zu verlieren Pamulis jedes Semester nur durch eine zahnhäutchendünne Schicht seines Gesamtnotendurchschnitts gelingt und das ihm die Zugangsberechtigung zu allen Objektiven und Gerätschaften des verstorbenen Direktors verschafft, die sich gelegentlich auch als nützlich für nicht optikbezogene Vorhaben erweisen. Außer ihm nutzt nur Mario die Optik- und Schneidelabors abseits des Haupttunnels und die beiden verbindet jenes transpersonale Band, das von gemeinsamen Interessen und gegenseitigem Nutzen geknüpft wird. Wenn Mario nicht
gerade Pamulis dabei hilft, jene Produkte unabhängiger Optikstudien zu fabrizieren, an denen MP keinen großen Geschmack findet. Ihr solltet den jungen Mann mit einer konvexen Linse hantieren sehen, sagt Avril gern, wenn Mario in Hörweite ist. Er ist dann ganz in seinem Periodensystem. Dann gibt Pamulis Mario, der ein Filmfanatiker ist, aber wenig technischen Sachverstand mitbringt, Nachhilfe in kinematooptischer Praxis, sowie der Physik von Brennweite und Mikrospiegel-Arrays. Man muss Pamulis mit einer Beschichtungskurve gesehen haben, wie er unter seiner Segelmütze mit nach hinten gedrehtem Schirm blasiert geht, sich in einer Achselhöhle kratzt und mit Differentialen jongliert, als wären ihm Taschenschutz, Hochwasserhose und Isolierband an den Scharnieren seiner Hornbrille schon in die Wiege gelegt worden. Und wie er Mario fragt, ob er wisse, wie man drei auf einem Schneemobil kopulierende Kanadier nenne. Für Mario und seinen Bruder Hal ist Pamulis ein guter Freund, auch wenn Freundschaft an der ETA eine unveräußerliche Währung ist. Incandenza sah sich lange Zeit als lexaltisches Wunderkind, das, Avrils Bemühungen zum Trotz, ihren drei Söhnen ins Stammbuch zu schreiben, die Unvoreingenommenheit ihrer Liebe und ihres Stolzes hänge keinesfalls von Leistungen, Erfolgen oder potenziellen Talent ab, seine Mutter mit Stolz erfüllt hatte und als einen echten guten Tennisspieler. Jetzt wird ihm nahegelegt, sich für ein spätzündendes Wunderkind und potenzielles Tennisgenie zu halten, das kurz davor steht, jede Respektperson in wie außerhalb seiner Welt mit großem Stolz zu erfüllen. Nie hat er auf dem Court oder in den monatlichen ONANTA-Bewertungen besser ausgesehen. Er erumpiert. In der Postpubertät, einem Alter, wo radikale Plateaustürmende an Jay Wayne und die Show heranreichende Steigerungen im Tennis außerordentlich selten sind, hat er in Stichs Worten einen Sprung von Exponentialen gemacht. Er bekommt seinen sterilen Urin gratis, obwohl er ihn sich locker leisten könnte. Pamulis zählt auf seine verbal-schulische Unterstützung und bleibt niemandem gern etwas schuldig, nicht einmal Freunden. J-D-I-U gilt der 17-jährige Hal, ex-Kathedra, als viertbester Tennisspieler unter 18 in den Vereinigten Staaten von Amerika und als sechstbester Spieler des Kontinents, eingestuft von jenen sportorganisierenden Körperschaften, in deren Aufgabenbereich
auch das Erstellen von Ranglisten fällt. Dillind und sein Stab beobachteten Hall genauestens und attestierten ihm einen immer noch kühlen und klaren Kopf. Unaufgeblasen, unverdorben durch den plötzlichen Eklat und den Anstieg der allgemeinen Erwartungen. Wird er gefragt, wie es ihm denn so gehe, antwortet Hall gut und danke der Nachfrage. Wenn Hall diesen neuen Hoffnungspegel erreicht und es tatsächlich in die Show schafft, wird Mario der einzige Sohn der Inkadenzas sein, der keine durchschlagenden Erfolge als Profisportler vorweisen kann. Wer Mario kennt, kann sich vorstellen, dass ihm das nie auffallen wird. Der verstorbene Vater von Oren, Mario und Hall wurde in seinem ersten Beruf als Genie verehrt, ohne dass irgendjemand je gemerkt hätte, worin er sich tatsächlich als Genie erweisen sollte. Nicht einmal er selbst, jedenfalls nicht zu Lebzeiten, was zwar echt tragisch sein mag, aber zumindest, was Mario angeht, letztlich auch in Ordnung, nachdem sich die Dinge nun einmal in diese Richtung entwickelt haben. Manche Menschen finden Menschen wie Mario in Cadenza irritierend oder halten sie sogar für total bekloppt, für auf wesentliche Weise innen drin tot. Michael Pelumis grundsätzliche Haltung anderen Menschen gegenüber ist, dass Mrs. Pelumis keine blauäugigen Idioten aufzog. Auf dem Court trägt er Malermützen, manchmal auch Segelmützen mit nach hinten gedrehtem Schirm. Und da sein Rang nicht ausreicht, um von Sponsoren eingekleidet zu werden, spielt er in T-Shirts mit Aufschriften wie Elston HS Wolf Spiders oder Choosy Mothers oder Unholde in Menschengestalt Tour J.D.I.U. oder sogar uralten Slogans wie Unglaublicherweise hat der oberste Gerichtshof gerade unsere Fahne entweiht. Sein Gesicht hat die zackigen, von den Brauen dominierten Finiert-Gesichtszüge, wie man sie im irischen Elston und Brighton am laufenden Meter sieht. Kinn und Nase sind scharf geschnitten und vom angeborenen Braun der Schalen einer Erdnuss. Michael Pelumis lässt sich nicht für dumm verkaufen und hat Angst vor dem Brutus jedes Dealers, dem potenziellen Käsefresser, dem Singvogel, der Wanze, dem scheinbar pubertierenden Ordnungshüter, der ihn für dumm verkaufen will. Wenn ihn daher jemand auf
dem Zimmertelefon anruft, sei auch über Video und irgendwelchen Stoff kaufen möchte, muss er vom Fleck weg, ich möchte, dass du kriminell wirst, sagen. Michael Pemulis versetzt dann, um des lieben Himmels willen, kriminell, sagst du? Der Kunde muss am Telefon darauf bestehen und sagen, er werde Michael Pemulis Geld dafür geben, kriminell zu werden. Oder aber er werde Michael Pemulis irgendwie schaden, sollte er sich weigern, kriminell zu werden. Michael Pemulis vereinbart dann mit klarer und identifizierbarer Stimme einen Termin, um den Anrufer persönlich zu treffen und um meine Ehre und meine körperliche Unversehrtheit zu bitten. Damit, falls jemand später Käse fressen oder aber das Telefon angezapft sein sollte, klar ist, dass Pemulis angestiftet worden ist.
Anmerkung 55. Hell, der im Grunde der Meinung ist, der eigentlich korrekte Ausdruck sei hier nötigen und nicht anstiften, außer der Anrufer wäre selbst ein Polizeibeamter, behält diese Meinung für sich und macht das Spiel mit, damit er seinen Anteil bekommt.
Das Verbergen eines Visinefläschchens mit Urin in der Achselhöhle bringt diesen während des Schlangestehens auch auf die erforderliche Temperatur. Am Eingang vor den Männerkabinen sieht der ephebische UNATNA-Toxikologe K. kaum je von seinem Klemmbrett auf. Aber die Schwester mit dem quadratischen Gesicht drüben bei den Frauen kann ein Problem werden, weil sie zuweilen verlangt, dass man beim Harnlassen die Kabinentür offen lässt. Gemeinsam mit Jim's Truck, der Urheberrechtsverletzungen, komprimierte Iteration und Xenografie deichselt, bietet Permulis zusätzlich eine erschwingliche kleine Selbsthilfebroschüre an, die mehrere Methoden auflistet, dieser Eventualität zu begegnen.